Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur 142. Jubiläumsausgabe von Ringelstädter. Heute mit den Themen Mumpitz, Scherze und Geplänkel. Und mit Ikonen als Gäste. Wir freuen uns auf den Chef des friedlichen Widerstands gegen die WAA in Wackersdorf in den 80er Jahren, der ehemalige Landrat von Schwandorf, Hans Schürer bei Ringelstädter. Wir zu unserem ersten Gast und er kommt aus der Oberpfalz. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da heute bei uns ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat in den 80er Jahren den Widerstand gegen die WAA in Wackersdorf angeführt. Ich war damals zwischen 14 und 17, als das passiert ist, war voll mittendrin und er war für mich und ist bis heute eine Ikone und ich bin sehr stolz, dass er heute bei uns ist. Bitte begrüßen Sie mit mir mit einem Tosenapplaus von zu Hause. Erheben Sie sich zumindest in der Oberpfalz für den wunderbaren Hans Schürer. Schöner.
So schön.
So schön, dass Sie da sind.
Was darf ich zum Trinken anbieten?
Schön, dass Sie in Ringelstädter mal persönlich kennenlernen.
Ja, das freut mich auch
umgekehrt. Die Sendungen her.
Ja, zum Trinken, was darf es sein?
Ja, wenn ich schon beim Ringelstädter bin, ein Bier.
Ein Bier, sehr gut. Caro, da schließe ich mich völlig überraschend an.
Er geht auch ins Bier.
Ja, selbstverständlich.
Zum Trinken eigentlich muss ein Wasser oder ein Tee, ne?
Ehrlich? sind Sie so ein bisschen Asketner?
Nein, nicht unbedingt.
Also zumindest haben sie in der Garderobe vor allem bei uns Landjäger gegessen.
Ja, ja, ja.
Schon ein Wursttyp. Lieber Hans Schürer, bevor wir über Ihr Leben und Ihr Wirken reden, ist es bei uns in der Sendung üblich, dass unsere Gäste einen Film bekommen, den die Caro vorbereitet hat und unser Zeichner Elias Haug gezeichnet hat. Hier ist der Film für Hans Schürer. Bitteschön.
Hans Schuerer wird 1931 geboren, mit Löwenherz und zweifach verstärktem Rückgrat. Familiensache. Sein Papa war politisch Verfolgter im NS-Regime und Gründungsmitglied der SPD und Gewerkschaften im Raum Schwandorf. Hans tankt Sonne und Freiheit, lernt Maurer und Wegemacher, wird mit 16 SPD-Parteimitglied, dann Gemeinderat, Bürgermeister, Landrat. Kein leichter Job. Die Tage des Braunkohleabbaus sind gezählt. Der Oberpfalz fehlen Jobs und Perspektive. Druck, Verzweiflung. Als die Landesregierung aus München Landrat Schuerer informiert, wir bauen bei euch die größte Wiederaufbereitungsanlage der Welt und das gibt saubere Arbeitsplätze, freut er sich. Erstmal. Als er als gelernter Maurer jedoch auf dem Bauplan einen 200 Meter hohen Schornstein sieht, wird er misstrauisch. Was soll der da? Der soll die radioaktiven Schadstoffe besser in der Luft verteilen, heißt es. Da wird Hans klar, von wegen nicht gefährlicher als eine Fahrradspeichenfabrik. Franz Josef Strauß und seine Spitzeln lügen, sagt er. Nun wird Landrat Schuerer zur Symbolfigur des Wackersdorf-Widerstands. Wenn man uns Oberpfälzer für genügsamer, sprich dümmer hält, ist das maßvoll, ruft er und verweigert seine Unterschrift unter das Bauprojekt. Steigbügelhalter des Kommunismus, nennt ihn Strauß. Die anderen ein Held. Ein Held namens Hans Schuerer.
Ja, ein bisschen übertrieben.
Aber wollen wir mal über diese Zeit sprechen? Ich weiß, dass Sie gern drüber sprechen.
Auch trinken wir mal zuerst.
Jetzt trinken wir mal zuerst.
Prost,
lieber Hans Schuerer.
Prost.
Sie gehen auch in Schulen und erzählen von dieser Zeit und von diesem Projekt und von diesem Widerstand. Wie war das damals? Das ist ja so, dass Sie erst, waren Sie ja dafür. Sie sind ja umgefallen. Sie haben sich gefreut.
Ja, wegen der Arbeitsplätze natürlich. Denn man muss wissen, dass damals der Landkreis Schwandorf die höchste Arbeitslosigkeit in der ganzen Bundesrepublik hatte. Nur mit Passau haben wir uns manchmal abgewechselt. Im Winter immer um die 20%. Und da kommt plötzlich der Vorschlag, eine atomare Anlage ist zuerst immer die Rede gewesen. Und das hätte 3.600 Arbeitsplätze bringen sollen. So war das Erste. Aber es sind dann immer weniger geworden.
Okay.
Und die Vorstandsmitglieder da, Dr. Schreit, Dr. Salander, Dr. Weinberger, haben mich dann so laufend und regelmäßig besucht, haben es in den schillerndsten Farben da so vorgetragen und dran dann legen sie mal einen Plan auf den Tisch, wo ein 200 Meter hoher Kamin vorgesehen war. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, was will ich, der 200 Meter hoher Kamin? Dann sagt der Dr. Schreit, der Vorstandsvorsitzende, zitiere jetzt wortwörtlich. Ja, damit die radioaktiven Schadstoffe möglichst breit verteilt werden und die Bevölkerung vor Ort geschützt wird. Ja, also Moment einmal. Radioaktive Schadstoffe? Sie haben doch immer davon geredet, dass er ein sauberer Betrieb ist. Ohne Gefahren für Natur und Umwelt und Menschen. Ja, und dann hat er schon stutzig geworden. Nicht? Und so bin ich eigentlich vom Befürworter zum Gegner geworden.
Ich habe mal gelesen, ich habe mir das dann vorgestellt, weil heutzutage würde man ja alle Informationen, die man über dieses Thema haben will, würde man aus dem Internet sich zusammengoogeln.
Ja, 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 ja.
Aber Sie haben sich ja dann richtig eingelesen, oder? In diese ganze Thematik. Und sind immer mehr dahinter gekommen, dass das gar nicht ungefährlich wird.
Ja, da wurde ich natürlich gezwungen. Zwischenzeitlich haben sie auch Bürgerinitiativen gebildet. Fachleute, Chemie- und Physiklehrer, Professoren aus Regensburg, der Universität, und haben da aufgeklärt über diese Gefahren dieser Anlage. Und da ist dann zwischenzeitlich bekannt geworden, dass eine Wiederaufbereitungsanlage werden soll. Wir haben das ja auch angehört, nicht bloß immer die Vorstandsmitglieder von der DBK, also der Betreiberfirma, und haben dann die Literatur besorgt. Ich habe mich selber ein bisschen informiert und da bin ich relativ schnell draufgekommen, dass das eine ganz gefährliche Sache ist und nicht so harmlos, wie es uns dargestellt wurde.
Aber war das nicht auch Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ein SPD-Landrat, weil so viel gibt es ja nicht in Bayern, dass ausgerechnet die CSU-Staatsregierung, der Strauß, mit seinen sehr mächtigen Leuten damals sich eine Gegend aussucht, wo ausgerechnet der SPD, der hätte doch eigentlich davon ausgemessen, dass es da Ärger gibt, oder nicht?
Naja, er hat natürlich damit gerechnet, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, dass das so ein Trostpflaster ist. Die Bevölkerung und auch Gott, der Raum Wackersdorf, Schließung der bayerischen Braunkohleindustrie. Ja. Die haben natürlich damals 1600 Beschäftigte gehabt, stillgelegt. Maxhütte hat schon die Stilllegung gedroht. Da haben die gedacht, eine industriegewohnte Bevölkerung hat immer der Strauß und Lang damals gesagt, die sind froh, wenn sie sowas kriegen.
Gut, jetzt war es so, dann haben Sie sich dagegen gestellt, haben Ihre Unterschrift verweigert, wie wir gerade schon gehört haben. Und dann formierte sich erst diese Bürgerinitiativen und irgendwann hat man gemerkt, das wird ein richtiger Widerstand. Das war ein friedlicher Protest gegen dieses Projekt.
Ja, auf jeden Fall.
Sind Sie eigentlich davon ausgegangen, dass das in irgendeiner Form eskalieren kann? Oder haben Sie gedacht, ja, wir wehren uns halt jetzt und dann schauen wir, was passiert?
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eskaliert. Man muss wissen, das hat damals Unvorstellbares passiert. Das kann man gar nicht alles schildern.
Wir wollen mal kurz reinschauen. Es gibt eine sehr gute Dokumentation über Wackersdorf. Und da sieht man, wie aufgebracht auch diese sonst so bodenständigen Bürger da in der Oberpfalz waren durch dieses Vorgehen. Wir schauen mal kurz rein.
Wackersdorf, Ende der 80er. Straßenkampf. Mitten im Wald. Steinwürfe, Knüppel. Tränengas.
Reicht denn das heute nicht schon wieder? Wir haben doch nichts da und jetzt kommen wir schon wieder mit dem Gas. Vorige Woche bin ich im Krankenhaus gewesen, habe ich eine Lungenspiegelung gekriegt. Heute hat er schon wieder mit dem Gas umeinander.
Gasgranaten vom Hubschrauber auf normale Bürger. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, das ist die Frage. Wie konnte es so weit kommen?
Ist deswegen, oder darauf zurückzuführen, weil die Polizei meinte, übrigens auf Weisung der politischen Führung, haben das ja hart durchgegriffen. Der Lang und der Strauß haben damals gesagt, es muss härter durchgegriffen werden. Der Lang hat gesagt, ich möchte stärker hinlangen, ja. Oberpfälzisch.
Ja. Ja.
Und das hat natürlich die Polizeiführung, war weisungsgebunden, hat es so damals an der Polizeidirektor Fricker gesagt, ja, wir wollten es ja gar nicht, wir sind politisch hingewiesen worden, oder angewiesen worden, hart durchzugreifen. Und die Härte, die durchgegriffen haben, umso mehr haben die Bevölkerung zum Widerstand praktisch gebracht. Vor allen Dingen haben sie einen Fehler gemacht, die Polizisten haben auch die Journalisten und die Medienleute mit verprügelt.
Ja.
Und natürlich, wenn ein Journalist verprügelt wird, der schreibt dann immer Pros und dann Contra.
Wie war das? Man muss ja dazu sagen, das ist ja vielleicht fast das Tragischste an diesen Wackersdorf-Protesten, ist ja, dass die WAA dann nicht gebaut wurde wegen der Proteste, sondern dass es eigentlich wieder eine politische Entscheidung von Strauß war, dass sie nicht gebaut wurde. Oder war das nicht so?
Nein. Das ist dann gern so hingestellt worden.
Ah, okay.
Aber das ist gar keine Frage. Das Ende der WAA, das war auf den Widerstand der Bevölkerung zurückzuführen. Denn der Bennigsen Förder, das war damals der Sprecher der Atomwirtschaft, hat er damals gesagt, wie er bekannt gegeben hat, dass nicht gebaut wird. Auch wieder wörtliches Zitat. Man kann gegen den Widerstand der Bevölkerung eine solche Anlage nicht errichten. Das sagt doch alles.
Ja, das stimmt.
Aber die haben natürlich damals das nicht zugeben wollen, dass der Widerstand entscheidend war.
Als wir geschrieben haben im Internet, dass sie kommen, kamen immer wieder Kommentare, die wissen wollten, was war das für eine Anekdote mit den Salzburger Festspielen?
Da hat der Strauß angeordnet, da wollten 32 Busse, übrigens die Salzburger sind sehr viel da gewesen, ja. Die haben große Veranstaltungen in Wackersdorf und Schwandorf abgehalten. Unter anderem wollten sie mal mit 32 Bussen kommen an einem Sonntag. Und da hat der Strauß angeordnet, die Grenze wird geschlossen, die dürfen nicht rein. Ja, durften nicht rein. Und daraufhin haben dann die Salzburger, ich habe zwar den Bürgermeister Reschen damals direkt gefragt, ob er da der Strauß ausgeladen worden ist. Dann sagt er, er ist nicht direkt ausgeladen worden, aber so indirekt ist er gesagt worden, es wäre ihm lieber, wenn er nicht kommt. Strauß ist damals dann eben nicht gekommen. Und daraufhin haben sie mich eingeladen.
Ach, echt?
Ja, freilich. Ich war dann bei den Salzburger Festspielen dabei, bei der Eröffnung.
Das ist aber schon super.
Carmen ist damals gespielt worden. Links und rechts hohe österreichische Politiker. Die ganze Prominenz war halt da. Ich habe mich aber dann recht wohlgefühlt dabei, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich auch.
Weiß, übrigens, zur gleichen Zeit ist er das Wahnsinnsfestival im Burglengenfeld gelaufen, wo alle namhaften Bands aus der Bundesrepublik, Händling zum Beispiel, Biermesselblosen, unter anderem also auch
Toten Hosen,
Grönemeyer,
Bab
und wie sie alle geheißen haben, waren alle da.
Und Sie hocken in Salzburg
und
bei der Carmen.
Ich bin in Salzburg gewesen.
Naja,
ich bin dann zum Schluss schon ein bisschen hingekommen, aber es war eigentlich schon der
Aber
vorbei.
Jetzt trinken wir Prost, auf, ja, auch auf Prost. Dieses Anti-WAA-Ansinns-Festival.
Ja, wo ich damals nicht dabei sein konnte.
Das Interessante ist trotzdem, weil Sie sagen, das waren die Größen der damaligen deutschen Popmusik.
Heindling.
Das stimmt.
Heindling, ja.
Ja, aber das stimmt ja nicht einmal wirklich, weil eigentlich war das der Anfang für die meisten, dass sie so richtig groß wurden. Also man kannte die schon, aber dass sie so Kult, also auch Grönemeyer zum Beispiel oder die Toten Hosen, die ja da an diesem Abend ihre Zusammenarbeit mit Gerhard Polt und der Biermüsselblasen begründet
genau,
haben,
genau.
Ging eigentlich diese Entwicklung, dass deutsche Rockmusik so populär wurde, hat schon auch mit diesem Festival zu tun.
Das kann ich nicht beurteilen. Also das möchte ich nicht beurteilen, aber ich glaube, das waren schon damals auch Größen. In
ja,
der
schon.
Popmusik und so weiter.
Rodgau Monotones waren auch dabei.
Ja. Händling zum Beispiel habe ich einige Male noch gehört.
Ja, super. Ja. Jetzt ist es ja so, es gibt ja seit einigen Jahren wieder die Diskussion mit Endlager. Ne? Und ich frage mich, seit diese Diskussion ist, man weiß ja nicht, wo es hinkommt, jetzt haben sie es bundesweit wieder von vorn aufgezäunt, den ganzen Wahnsinn. Dann steht immer wieder, kommt Niederbayern, Granit, Bayerischer Wald. Glauben Sie, dass die Niederbayern genauso sich wehren gegen die Obrigkeit und gegen solche Ideen wie die Oberpfälzer?
Naja, also die Mentalität der Niederbayern und Oberpfälzer ist nicht so ein großer Unterschied. Also
was die Sturheit angeht, nicht.
Gehört dazu.
Ja, absolut. Das ist gut. Es ist ein Rückgrat
ist
und es hat auch einmal eine Sturheit.
Aber ich glaube, dann der Niederbayer durchaus den Oberpfälzern ähnlich.
Wobei der Söder, darf ich mal ganz kurz fragen, der Söder ist ja jetzt auch gerade so ein, hat ja gerade so eine Sonnengottphase in Bayern und hat unglaublichen Zuspruch von der Bevölkerung. Können Sie verstehen, warum der Söder auf Facebook posiert und mit so einem Jugendbild, wo der Strauß an der Wand hängt? Kriegen Sie das zusammen?
Ja, dann müssen Sie das selber fragen, warum dass er ein Fan von Strauß ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe Strauß kennengelernt. Also ich kann heute noch nichts Positives über Strauß sagen.
Ja, Sie haben mal, und das fand ich total bemerkenswert, Sie haben im letzten Jahr in einem Interview gesagt, wie sehr Sie froh sind, dass diese Fridays for Future und Greta Thunberg und diese politische Jugend, die sich für Umwelt einsetzt, so aktiv ist. Waren Sie da wirklich berührt, dass Sie gemerkt haben, so 30, 40 Jahre später, das ist nicht ganz verglommen, dieses Feuer?
Das kann man wirklich sagen. Ich war also wirklich gerührt. Und ich spreche auch immer bei meinen Veranstaltungen diese Schüler- und Jugendbewegung mit an. Die muss sagen, Respekt. Aber andererseits eigentlich auch eine Schande für die Politiker, für die Erwachsenen, uns alle eigentlich, dass man von den Schülern und den Jugendlichen erst lernen muss, was Klimawandel bedeutet, welche Gefahr damit verbunden ist. Mhm. Dass sie die vorzeigen, wie man so etwas verhindert.
Ja.
Und es muss verhindert werden.
Herr Schröder, ich bedanke mich sehr für den Besuch. Und Sie sind ein leuchtendes Beispiel, dass man mit Rückgrat und bodenständig sehr wohl was bewirken kann. Also nicht immer sagen, man kann eh nichts machen, sondern man kann sehr wohl was machen. Jeder kann was machen. Hat der Hans Schröder, hast du ihn gekannt vorher?
Ja. Ich war allerdings zu der ruhigen Zeit, habe in England gewohnt. Ach, das heißt, ich habe da nicht so richtig, ich habe schon mitgekriegt, was los war. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass wir uns heute mal kennenlernen.
Ich freue mich sehr, dass ihr beide da wart. Ich bedanke mich bei Hans Schröder. Danke für den Besuch. Und ich darf noch sagen, der Hans Schröder hat dieses Buch mir geschenkt. Mit Widmung. Und falls Sie noch mehr wissen wollen über die WAA-Proteste, lesen Sie bitte dieses Buch. Es ist ein hochinteressantes Werk. Danke, dass Sie da waren, Hans Schröder.